Es sind manchmal kurze Beziehungen oder kurze Begegnungen, die unser Leben auf ganz ungeahnte Art und Weise beeinflussen und die uns auch immer in Erinnerung bleiben, eben mit dieser Möglichkeit eines Seins. Was hätte daraus werden können? Ich glaube, wenn man neugierig bleibt, wenn man weiter Fragen stellt und wenn man eben nicht glaubt, dass man im Vollbesitz einer Weisheit ist, sondern man sich immer wieder neu hinterfragt, sich immer wieder auf den Prüfstand stellt und das eben auch mit seinen Beziehungen macht, dass man dann jung bleibt. Es kann ein großes Glück sein, nur eine große Liebe zu haben. Es kann ein großes Glück sein, mehrere große Lieben zu haben. Und es ist vollkommen okay, wenn man niemals eine große Liebe hat.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Timothy Powell. Er hat über 3 Jahrzehnte lang als Lektor in der Verlagsbranche gearbeitet, hinter den Kulissen in der zweiten Reihe, wie er selbst sagt. Immer wieder fragten ihn seine Autorinnen und Autoren, warum er nicht selbst ein Buch schreibe. Er redete sich heraus, keine Zeit, keine Idee, bis ein Sabbatical, ein Monat in den Cafés von München und ein Zeitungsartikel über Gutscheine alles veränderten. Daraus entstand sein Debütroman Eine Liebe ohne Sommer, die Geschichte einer Frau, die einen Mann zweimal kennenlernt. Einmal zu seinen Lebzeiten, einmal danach. Ich wollte von ihm wissen, wie aus einem Lektor ein Autor wird, warum kurze Begegnungen manchmal tiefere Spuren hinterlassen als lange Beziehungen und was die Julia Robertisierung unserer Gesellschaft mit unserer Unfähigkeit zu tun hat, Liebe einfach mal auszuhalten. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Timothy Powell, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist, damit wir ein bisschen reden können über dein Buch Eine Liebe ohne Sommer, aber auch eben über die Liebe an sich. Über Trauer, über Verlust, über Zeit. Herzlich willkommen.
Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung zu einem meiner Lieblingspodcasts.
Vielen Dank. Bevor wir gleich in das Buch reinstarten, mal so eine erste organisatorische Frage sozusagen. Du bist ja jetzt kein Neuling in der Bücherwelt, sage ich jetzt mal. Also hast viel auf Verlagsseite gemacht, hast
über 30 Jahre.
Genau, viel hinter den Kulissen sozusagen gearbeitet. Wann und warum kam denn der Punkt, irgendwann zu sagen, ich schreibe jetzt dieses Buch?
Da erwarten Menschen immer, dass ich so eine große Erweckungsgeschichte erzähle oder am besten noch, ich träume ja schon, seit ich ein 6-Jähriger bin, davon irgendwann mein eigenes Buch zu schreiben. Und das war es tatsächlich nicht. Ich habe mich in der zweiten Reihe hinter den Kulissen auf der Seite des Lektors, des Verlags immer sehr, sehr wohl gefühlt und habe in meiner Arbeit als Lektor aber sehr viel mit deutschsprachigen Autoren gearbeitet. Das war irgendwann so ein kleiner Schwerpunkt bei mir. Und alle meine Autorinnen und Autoren haben zu irgendeinem Zeitpunkt der Zusammenarbeit gesagt, warum schreibst du eigentlich kein eigenes Buch? Ich persönlich befürchte ja so ein bisschen, sie wollten mich, weil ich sehr streng bin als Lektor, sie wollten mich auch irgendwann loswerden. Aber es war immer die Frage im Raum. Und ich habe mich immer mit zwei Sachen rausgeredet. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, weil als Lektor oder als Verlagsmensch hat man in der Regel keine Zeit. Und das Zweite war immer, dass ich keine originäre Idee habe. Ich kann aus jedem Halbsatz, den ein Autor, eine Autorin mir hinwirft, sofort sagen, hey, lass uns darüber reden, lass uns darum eine Geschichte konstruieren. Also wenn du gleich ein Buch schreiben möchtest, wir können uns kurz hinsetzen und ich finde dir in wenigen Sekunden dein Thema. Nur für mich selber ging das nicht. Ich konnte das wirklich aus meinem Mindset raus immer nur für andere. So, dann habe ich ein Sabbatical angefangen und bin wirklich da reingestartet, ohne zu wissen, was es mir bringen soll. Aber ich habe gedacht, so, jetzt habe ich die Möglichkeit und jetzt will ich einfach mal ausprobieren, wo mich das hinbringt. Es brachte mich einen Monat in alle Cafés von München, weil ich, glaube ich, jedes Croissant in München einmal zumindest angebissen habe. Und nach einem Monat war dann aber ganz klar, ich muss irgendwas machen. Und dann hatte ich ja A, die Zeit. Und dann hatte ich plötzlich eine Idee, weil ich in der Silvesterausgabe der Zeit einen Artikel gelesen habe, wahrscheinlich irgendwann im Sommer vorproduziert für die Zeit, wo keiner Zeit hat, über Gutscheine. Und dann dachte ich, Mensch, Gutscheine ist eine gute Idee. Gutscheine, wer bekommt Gutscheine? Eine Frau natürlich. Und warum bekommt sie die? Wegen einem Mann. Und was ist mit dem Mann? Und dann war plötzlich die Idee da, der ist tot. Und das war dann die Geburtsstunde meines Romans Eine Liebe ohne Sommer, weil ich dadurch die Grundidee gefunden habe und vor allen Dingen habe ich meine Hauptfigur gefunden, die Rosa heißt und die verschiedene Problemstellungen mit dem bereits erwähnten Mann hat. Und danach war es dann tatsächlich in gewisser Weise Handwerk, weil ich hatte die Idee, ich hatte diesen Funken und konnte dann eben mit den Techniken, die ich in über 30 Jahren im Verlag auch gelernt habe, mir überlegen, okay, aber wo möchte ich da hingehen? Was ist das für eine Frau? Wie kann ich diese Frau kennenlernen? Und so albern das ist, und also meinen Lektoren, ich schreit jetzt schmerzvoll auf, aber ich habe dieses Buch eigentlich für meine Hauptfigur geschrieben und weil ich meine Hauptfigur näher kennenlernen wollte und nicht, was man ja von Verlagsseite aus denken würde, fürs Publikum oder für die Kunst oder für den Schullehrplan. Nee, ich habe es für meine Figur geschrieben.
Ich musste, als ich auch reingelesen habe und dann da auch tiefer in die Geschichte eingestiegen bin, ich musste an ein Interview denken, das ich, ich glaube, von einem halben Jahr oder so gelesen habe. Ich weiß zugegebenermaßen auch nicht mehr wo, ob es in der SZ war und oder in der Zeit.
In einem Qualitätsmedium.
In einem Qualitätsmedium mit einer mir nicht mehr näher bekannten Expertin oder einem mir nicht mehr näher bekannten Experten, ist auch eigentlich vollkommen egal. Aber es ging um die Liebe und es ging um Beziehungen oder Begegnungen, die nicht lang genug gehalten haben, aus welchen Gründen auch immer. Und die aber gleichzeitig, obwohl sie nicht so lange gehalten haben, eine viel größere Leere hinterlassen haben, einen viel größeren Schmerz hinterlassen haben, weil sie immer noch diesen Möglichkeitsraum offen lassen. Mhm. Also weil man eigentlich nicht so sehr der Beziehung, wie man sie erlebt hat, hinterher trauert, sondern vielmehr dem hinterher trauert, was man sich alles ausgemalt hat, was daraus werden könnte.
Der Möglichkeit eines Seins.
Genau. Und man eigentlich ja auch keinen Realitätscheck bekommen hat, ob das mit der Person wirklich klappt. Also man ja noch in dieser Phase ist, wo man denkt, okay, die Person ist jetzt wirklich die eine, die große Liebe, mit der kann ich mir alles ausmalen und mache das mental dann auch und bekomme aber nicht diesen, keine Ahnung, Realitätscheck, dass ich feststelle, nee, so ist die Person ja gar nicht. Und da musste ich oft dran denken, als ich dein Buch gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, das ist ja, da ist ja schon irgendwie, da steckt ja auch was drin in dieser Tiefe, in diesem, ja, auch in dieser, ich sage jetzt mal, Honeymoon-Phase einer angehenden Beziehung, wo man die ganzen Probleme des Alltags vielleicht noch gar nicht so in seinen eigenen Alltag integriert hat. War das ein Punkt, der dir da auch so ein bisschen im Kopf herumgeschwirrt ist?
Also ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich habe aber glücklicherweise dieses Buch auch schon vor 2 Jahren geschrieben. Also von daher bin ich raus, dass ich plagiiert habe. Aber ich bin genau auch der Meinung, die du gerade sagst. Es sind manchmal kurze Beziehungen oder kurze Begegnungen, die unser Leben auf ganz ungeahnte Art und Weise beeinflussen und die uns auch immer in Erinnerung bleiben, eben mit dieser Möglichkeit eines Seins. Was hätte daraus werden können? Und das ist genau ja das Thema meines Buchs. Rosa, die überhaupt keinen Bock hat, einen Mann kennenzulernen, weil sie ist glücklich in ihrem Leben, sie ist glücklich in ihrer Karriere, sie ist glücklich mit ihren Freundinnen, die braucht keinen Mann. Und dann ist der plötzlich da. Er steht also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vor ihr, während sie gerade aus dem Regen kommt. Und dann erleben sie eine relativ kurze, sehr intensive Zeit miteinander, wo ich mich bemüht habe, es nicht nur Honeymoon-mäßig sein zu lassen, sondern auch realistisch sein zu lassen, weil die meisten Menschen sagen ja, oh, das Kennenlernen ist immer so schön und romantisch und das ist es auch, weil wir bis oben hin voll sind mit Hormonen und Glücksgefühlen und so weiter. Aber in den ersten Monaten lernen wir durchaus auch, wenn es gut läuft, auch die nicht so schönen Seiten des Partners oder der Partnerin kennen. Und das erlebt Rosa alles und in dem Moment, wo sie aber für sich entscheidet und wo auch der Mann ihr sehr deutlich sagt, du bist es und das mit uns, das ist genau das, was ich möchte und was ich dir auch geben möchte, stirbt er. Und deswegen ist mein Buch ja auf 2 Ebenen erzählt. Wir fangen an damit, dass wir wissen, Nicolas ist bereits tot. Es fängt also an, als sie mit Nicolas Mutter die Wohnung ausräumt. Und wir erleben eine Frau, die gar nicht weiß, wie sie jetzt trauern soll, weil es war eine ganz große, intensive Liebe, aber sie hat eben auch nur wenige Monate gedauert. Und dann wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Wir erleben also mit, wie Rosa und Nikolas sich kennenlernen, wie sie die ein oder andere Höhe und Tiefe hinter sich gebracht haben. Und dann erleben wir eben mit, was jetzt in der Gegenwart passiert, weil sie das Kennenlernen eigentlich erst jetzt für sie anfangen lassen kann. Und deswegen steht hinten auf dem Buch auch drauf, also zumindest auf dem Leseexemplar, wir haben es ein bisschen geändert für das finale Buch dann, steht auch drauf, ich habe dich zweimal kennengelernt. Einmal warst du dabei, einmal nicht. Und das fand ich als Thema für mich als Autor sehr, sehr spannend, darüber zu schreiben. Aber ich bin, genau wie du gerade gesagt hast, auch ein Verfechter von, es sind nicht immer nur die ganz großen Dinge, die unser Leben prägen. Es sind manchmal ganz kleine Momente, ganz kleine Begegnungen. Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückgucke, mit 55 Jahren, dann kann ich sagen, dass natürlich die großen Beziehungen und die großen Freundschaften meines Lebens sehr, sehr wichtig sind. Aber es gibt, wenn ich zurückschaue, kleine Momente, Gespräche an einem Abend, Begegnungen in einem Zug. Jetzt ringe ich nach Worten, weil ich gerne ein drittes schönes Beispiel finden würde, aber das müssen sich die Zuhörenden jetzt tatsächlich selber überlegen oder aus ihrem eigenen Leben mal überlegen, was wäre bei ihnen das. Das sind manchmal Dinge, die mir viele, viele Jahre später im Positiven wie im Negativen noch stärker in Erinnerung sind.
Und das ist aber ja auch das Schöne, was so ein bisschen auch die, ich würde mal behaupten, die Grunderkenntnis des Buches ist.
Das, wollen wir jetzt schon das Ende vorwegnehmen?
Nein, das Ende nicht. So eine Grundstimmung will ich vielleicht irgendwo vorwegnehmen, aber eben das, also wir leben ja in so einer unfassbar schnelllebigen Zeit, dass wir über alles ganz schnell hinweggehen und schon wieder vergessen haben, was wir gestern gemacht haben und uns ja auch ganz wenig nur noch wirklich triggert, also wirklich tief beschäftigt, weil wir es ja gar nicht zulassen. Also wir lassen die Dinge in dieser Schnelllebigkeit ja gar nicht mehr so nah an uns heran und sind auch oft gar nicht offen für tiefe Begegnungen, weil wir, ja, wir sind alle gestresst, wir sind alle hetzen von einem Ding zum nächsten, haben 1000 Dinge im Kopf, müssen noch 15 Sachen machen oder wie ich 20 Waschmaschinen letztes Wochenende waschen. Also wir kommen ja gar nicht dazu, dass wir da so bewusst rangehen. Mhm. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich was ist, was wir wieder viel mehr lernen müssen, wenn wir wirklich leben wollen. Mhm. Also wenn wir uns nicht irgendwann mal hinsetzen wollen mit 80, um auf unser Leben zurückzuschauen und dass uns alles vorkommt wie so eine lange Woche, weil alles so wahnsinnig schnell passiert ist. Ich glaube, wenn wir das vermeiden wollen, müssen wir bewusster leben. Und damit meine ich jetzt nicht hier die ganzen esoterischen und berechtigten Mental Health Themen, sondern man kann auch wahnsinnig bewusst ungesund leben. Mhm. Und das kann auch Spaß machen. Ist jetzt keine Handlungsempfehlung.
Don't try this at home.
Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Also natürlich ist es schöner, wenn man gesund und bewusst lebt. Aber ich glaube, erstmal der wichtigste Schritt ist, bewusst zu leben, also die Dinge um einen herum bewusst wahrzunehmen und auch zuzulassen. Und auch wenn man noch 15 Mal reingefallen ist auf irgendeine zwischenmenschliche Begegnung, egal ob sie jetzt romantisch, freundschaftlich oder geschäftlich vielleicht sogar ist, dass man trotzdem noch offen dafür ist. Ja.
Also ich finde es ganz spannend, dass du das sagst und ich springe jetzt in unserem Gespräch wild hin und her, wenn du eine Choreografie für dieses Gespräch hast, ich haue sie dir jetzt platt, weil wir können natürlich immer wunderbar über meinen Roman sprechen, aber ich habe ja auch einen eigenen Podcast, einen Buchpodcast mit dem schönen Namen Rababum. Und bei Rababum gibt es am Ende immer eine Rubrik, das ist das Glückskonfetti. Da lade ich Autoren und Autoren ein, mir zu erzählen, wie sie an den Regentagen des Lebens die gute Laune nicht verlieren. Und sehr spannend ist genau, weil du jetzt gerade gesagt hast, dieses bewusste Empfinden. Alles, was diese Menschen als ihre persönliche Glücksstrategie sagen, ist letztendlich der Punkt bewusst leben. Also Ruth Maria Thomas hat wunderbar gesagt, sie geht einfach raus und sie spürt, wenn der Wind windet und wenn der Regen regnet und wenn die Sonne sonnt und ist plötzlich ganz in diesem Erleben drin. Oder Daniela Dröscher hat wunderbar gesagt, wenn sie sich down fühlt, dann macht sie sich Chormusik an. Also sie geht nicht zum Chor, sondern sie macht sich Chormusik an, singt mit und merkt, wie ihre eigene Stimme in den Stimmen des Chors aufgefangen und umarmt wird. Und dieses bewusste Empfinden der Gegenwart, der Realität, aber auch der Alltäglichkeit, ich glaube, dass da ganz viel Glück für uns alle drin liegt.
Absolut. Und ich kann auch aus diesen inzwischen ja fast 200 Episoden dieses Formats hier berichten, dass ich ja auch, ich hatte ganz viele Leute, die ich sage jetzt mal, im letzten Drittel ihres Lebens angekommen sind, also Leute in ihren 80ern, in ihren 90ern teilweise, die wahnsinnig fit sind für ihr Alter, die wahnsinnig aktiv sind, die ganz viel machen. Und dann würde man sich ja immer wünschen, als naiver Fragensteller, dass die einem so ein Glücksrezept geben können. Also, dass man fragt so, und wie haben sie das geschafft, dass sie mit hier Marianne Koch zum Beispiel, mit Mitte 90 immer noch so fit sind. Und was diese Leute alle verbindet, ist, dass sie darauf eigentlich gar keine Antwort haben.
Aber das ist, glaube ich, sowieso das Wichtige. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die schnelllebig ist, wie du gerade gesagt hast, aber wir leben in einer Zeit, wo alle immer denken, dass sie alle Antworten schon haben müssen oder dass alle Antworten einen Google-Klick oder mittlerweile KI-Klick entfernt sind. Und ich glaube, die Menschen, die ein langes und erfülltes Leben leben, ich weiß nicht, ob Marianne Koch, das Gespräch habe ich nicht gehört, ob die das bestätigen würde. Ich glaube, wenn man neugierig bleibt, wenn man weiter Fragen stellt und wenn man eben nicht glaubt, dass man im Vollbesitz einer Weisheit ist, sondern man sich immer wieder neu hinterfragt, sich immer wieder auf den Prüfstand stellt und das eben auch mit seinen Beziehungen macht, dass man dann jung bleibt. Und das ist auch Thema ja in meinem Buch. Rosa ist 35 und ich finde so die 30er, also die 20er, kann jetzt nur von mir sprechen, aber die 20er waren so die unbeschwerteste Zeit in meinem Leben. Ich musste zwar Steuern zahlen und alles, aber ich habe sehr viel gefeiert, ich war sehr viel mit Freunden unterwegs, ich war sehr unbeschwert. Und die 30er waren die Zeit, wo ich wirklich angefangen habe, mich mit dem Ballast von gestern auch auseinanderzusetzen. Also ganz stark auch die Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Familie und so weiter hinterfragt habe. Die Beziehung zu früheren Freunden hinterfragt habe und neue Freundschaften geschlossen habe, aber mit einem anderen Mindset. Und ich glaube, dass man sich diesen Aufbruchgedanken, den Rosa auch hat, die nämlich plötzlich wirklich dazu kommt, dass sie denkt, dass ihre Familie eigentlich die neurotischste und furchtbarste Familie der Welt ist. Und die Mutter von Nikolas, die sie kennenlernt, findet sie ganz toll, weil da so eine intensive, liebevolle Beziehung zwischen Mutter und Sohn da ist. Und wie sich das im Laufe der Handlung und in ihrer Wahrnehmung auch dreht und wir als Lesende miterleben können, wie sich die Mutter von Nikolas entwickelt. Spoiler Alert. Nicht vielleicht die netteste Person, aber wie sich auch zum Beispiel ihre eigene Familie darstellt. Und dass diese sehr laute, chaotische, auch mit viel Aggression ausgestattete Familie aber im entscheidenden Moment wie eine Wagenburg zusammensteht und sich umeinander schließt. Das war mir ganz wichtig und das sind, glaube ich, Sachen, die man rausfindet, wenn man immer aufmerksam bleibt, immer weiter dazulernt. Und jetzt habe ich den Faden zwar verloren, aber die Aussage ist, wenn du fragst, ist es traurig, dass Leute mit 80 oder 90 noch nicht wissen, was ist das Rezept für ein gutes Leben, dann finde ich das wunderbar, weil ich sage auch immer, ich möchte mein Lieblingsbuch eine Sekunde bevor ich sterbe zu Ende gelesen haben, weil es wäre doch furchtbar, wenn man sein Lieblingsbuch schon mit 30, 40, 50 lesen würde, weil was macht man den Rest der Zeit?
Oder seine Lieblingsplatte.
Lieblingsplatte, Lieblingsfilm. Und kennst du das auch, dass Leute einen immer fragen, was ist dein Lieblingsbuch, Lieblingsfilm,
ganz schwierig,
Lieblingsmusik? Weiß ich doch nicht. Ich habe eine Zeit lang nur Klassik gehört, ich habe eine Zeit lang nur Funk gehört.
Ja.
Und wäre ja furchtbar, wenn sich da nicht noch was bewegen würde.
Ich kann dir, glaube ich, für jede Stimmung eine Lieblingsplaylist geben und die wächst aber auch jedes Mal.
Das machen wir aber gleich nach dem Gespräch auf jeden Fall.
Aber das, was du sagst, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass das Schöne an diesen von außen sehr glücklichen Personen ist ja, dass die alle ein unfassbar bewegtes Leben hatten, wahnsinnig aktiv waren und ganz plump gesagt gar keine Zeit dazu hatten, über Glück nachzudenken. Und weil du eben auch gerade sagst, mit Rosa, mit Mitte 30, ich nähere mich ja in großen, erschreckenden Schritten den Ende 30 und ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Generation, da gestern ein langes Gespräch bei einer guten Flasche Rotwein mit einem Freund in deinem Alter gehabt.
So alt. Schön, dass du älteren Menschen eine Chance in deinem Leben gibst.
Grüße an Martin. Weil ich auch gesagt habe, wir sind, meine Generation ist in so einem Luftballon der Glücklichkeit aufgewachsen. Also wir sind in den 90ern groß geworden. Und aus diesen 90ern heraus, die so wahnsinnig unbeschwert waren für jemanden in Deutschland, der irgendwie in einem Also klar, wir hatten auch alle irgendwie schwierige Eltern und so weiter, aber so dieses große Ganze, dieses Aufwachsen, da waren keine großen Kriege in Deutschland, wohlgemerkt, ich weiß, da waren welche, aber wir hatten als Deutschland eigentlich so eine Aufbruchsstimmung, wir hatten die Wiedervereinigung, wir hatten dieses Gefühl von irgendwo, zumindest im Westen, von Gemeinschaft, bei aller Kritik, die wir gerne immer wieder in die Richtung der Politik geäußert. Aber am Ende war das alles Jammern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Alles war wunderbar. Es gab keine großen Wirtschaftskrisen oder so. Und dann kam dieser Reality-Check am 11. September 2001, wo wir gemerkt haben, oh, das ist ja irgendwie, und wir saßen alle mit so großen Augen, wie alle in allen Generationen gefühlt, aber trotzdem gerade wir, die da gerade in die Schule gingen, saßen mit so großen Augen vor dem Fernseher und konnten gar nicht fassen, dass es das auch gibt in unserer Welt. Nicht in irgendeinem
Paralleluniversum,
abstrakten Land, von dem wir vielleicht mal gehört haben, aber mit dem wir uns nie beschäftigt haben, sondern von so einem Sehnsuchtsort, der uns ja irgendwie beigebracht wurde, dass da was passieren kann. Und damit es auch bei uns vor der Tür passieren kann, dass es da schlimme Dinge gibt in dieser Welt da draußen und dass wir diesen Anspruch auf ewiges Glück und Frieden und Zufriedenheit, den wir irgendwie da so in unserer frühen Kindheit gefasst haben, dass wir den gar nicht so haben. Also dass der nicht da ist. Und ich glaube, dass viele in meiner Generation, und das wird sehr, sehr tief, aber viele in meiner Generation damit sehr hadern. Also wir sind in dieser Bubble aufgewachsen und trauern der eigentlich immer noch so ein bisschen hinterher, weil die Geschwindigkeit der Krisen und die Aufeinanderfolge der Krisen, gleich welcher Form auch immer, auch die Krise des Erwachsenwerdens, die irgendwie nie zu enden wollen scheint, dass wir damit ganz schlecht umgehen können.
Ich glaube aber, dass das etwas ist, was nicht nur deine Generation betrifft, sondern das betrifft, glaube ich, fast alle Generationen. Also ich bin 1970 geboren, das heißt, ich bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen. Und die 70er und 80er Jahre waren auch in meiner Wahrnehmung eine behütete Zeit. Es war aber keine behütete Zeit. Es gab jede Menge Kriege auf der Welt. Es gab jede Menge Probleme auf der Welt. Wir wussten lustigerweise damals schon, dass die Natur oder dass unser Umgang mit der Natur dafür sorgen wird, dass wir uns unsere Lebensgrundlage zerstören und. Ich glaube, wir idealisieren immer die Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Und weil du gerade auch das Beispiel gesagt hast, finde ich ganz spannend. Deine Generation, dein Aufwachsen war ja ganz stark auch von der Wiedervereinigung geprägt. Mhm. Wenn wir jetzt aber ein westdeutsches Aufwachsen und ein ostdeutsches Aufwachsen gegeneinander stellen, bei all dem, was Deutschland, die deutsche Regierung im Osten angerichtet hat, die Bulldozer-Mentalität, die Überforderung der Menschen, ein bewusstes Abwerten von Leistungen, die erbracht worden sind. Das ist ein absoluter Wahnsinn, der immer einen Schritt neben uns stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die wir uns alle permanent eigentlich vor Augen halten sollen. Egal, ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht. Es gibt immer noch viele, viele Menschen auf der Welt, denen es deutlich schlechter geht als uns. Und die können in einem anderen Land sein, aber die können auch einfach nur ein Stück die Straße runter sein. Und du hast gerade mein liebstes Hasswort verwendet, den Anspruch auf Glück. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz große Geißel ist, unter der die Menschheit in den letzten 50 Jahren leidet, die immer stärkere Anspruchshaltung. Immer mehr Menschen denken, dass sie einen Anspruch auf alles haben. Ehrlicherweise, wir haben einen Anspruch auf nichts. Also Luft zum Atmen ist ganz hübsch und Wasser zum Trinken und was zu essen auch. Aber wir haben keinen Anspruch. Wir haben keinen Anspruch auf Wohlstand. Wir haben keinen Anspruch auf Liebe. Wir haben keinen Anspruch auf gehört werden. Wir haben die Rechte, dass wir das umsetzen können, aber wir haben eigentlich keinen Anspruch darauf. Und ich glaube, dass viel von dem, was in unserer Gesellschaft gerade passiert, daran krankt, dass Leute immer nur denken, ich habe einen Anspruch.
Ja,
aber
ja,
ein passives Recht. Und
genau.
Rechte sind etwas, das man bekommen sollte, das man sich aber auch nehmen muss und das man verteidigen muss und ausschöpfen muss selber.
Absolut. Aber das ist ja
sagt der Mann, der einen heiteren Roman eigentlich geschrieben hat. Oh Gott.
Ja, die Tiefe habe ich da drin schon erkannt. Aber auch wenn du sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle versteckt hast. Aber das, was du sagst mit dem Anspruch, ist natürlich auch so ein Wohlstands- Grundproblem, weil je mehr du hast, desto höher dein Anspruch, desto größer übrigens auch die Angst vor dem Fall.
Natürlich,
und
klar.
Dem Verlust dieses ja, Standards, den man sich da irgendwie so geschaffen hat. Weshalb ich ja, aber das führt jetzt zu weit, auch immer sage, je höher der Wohlstand, desto höher die Gefahr für extreme Bewegungen
unbedingt,
aller Art,
unbedingt.
Also auch in der Politik, weil je mehr du zu verlieren hast, desto mehr Angst hast du davor, desto einfacher ist es dir einzureden, dass du Angst haben solltest vor irgendeiner ja, abstrakten Gefahr. Und je besser du es den Leuten verkaufst, desto mehr Erfolg wirst du politisch haben. Aber das kurzes Handbuch, bitte nicht nachmachen. Kurzer Bogen zu Rosa.
Jetzt bin ich gespannt, wie du den Bogen zu
Rosa
schlägst.
Ja, der Bogen wird schwierig, aber ich bleibe bei dem Generationenthema. Mitte 30. Du hast vorhin gesagt, sie war eigentlich in einer Situation, wo sie gesagt hat, sie ist mit sich und ihrem Leben im Reinen, im Sinne von, sie braucht da jetzt keinen Mann dazu. Mhm. Und die Wahrheit ist ja, wenn man sich heute Menschen in diesem Alter, ich habe gerade überlegt, ob ich sage Frauen, aber nee, das ist falsch, weil es sind Männer ganz genauso. Männer und Frauen und alles, was es sonst gibt in diesem Alter, anschaut, dann haben wir unfassbar viele, die, was dieses Beziehungsthema angeht, total resigniert haben. Die ganz oft auf die Nase gefallen sind, aus welchen Gründen auch immer, verarscht wurden, betrogen worden, vielleicht auch einfach ja enttäuscht worden sind, die nach vielen Jahren festgestellt haben, dass es das doch nicht war, was auch immer. Die Gründe sind ja vielfältig. Aber wir haben, glaube ich, und ich glaube, das hat sich schon verändert mit den Generationen, weil ich glaube, dass, ja, ich glaube, mit deiner Generation hat es vielleicht gerade so aufgehört. Dass man diesen Anspruch hatte, am besten mit Mitte 20, Ende 20 verheiratet und Familie und Kinder. Und das hat dann aber auch zu halten, bis man irgendwie tot umfällt. Und das wurde immer weiter hinterfragt, bis wir heute an dem Punkt sind, wo ich sagen würde, dass eigentlich, also der Prozentsatz der Menschen, die genau das so strikt haben wollen, wahrscheinlich immer kleiner wird. Und es auch immer weniger funktioniert, weil man sich eben nicht mehr so sklavisch daran hält, dass es zu funktionieren hat.
Daran,
also man eher aufgibt.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, eher aufgibt. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es kein Smartphone, kein Computer, kein gar nichts gab. Also meinen ersten, ich habe zwar mit 15 habe ich zwar einen Computer bekommen, aber der war ungefähr so groß wie das Studio hier und konnte nichts. Konnte also weniger als heute ein Smartphone. Und die Möglichkeit, mit einem Smartphone zum Beispiel auch zu daten und links zu swipen, rechts zu swipen, wo auch immer hin zu swipen. Das hat in meinem Leben...
Dating-Apps parallel.
Bitte?
In 15 Dating-Apps parallel.
Das würde mich komplett überfordern, weil das hat alles stattgefunden, bevor ich die Liebe meines Lebens gefunden habe. Und ich glaube aber tatsächlich, dass heute durch die stetige Verfügbarkeit von möglichen Kontakten weniger Kontakte zustande kommen. Und ganz spannend ist auch, es gibt ein Instagram-Format, gibt es vielleicht auch auf anderen Plattformen, aber ich kenne es von Instagram, wo in New York und in London Menschen gefragt werden, ob sie ein Paar sind. Und dann sprechen die kurz drüber, ob sie eben ein Paar sind oder nicht. Und die jungen Paare sind auch immer sweet und alles. Aber toll sind natürlich, dass man dann eben auch Paare trifft oder kennenlernt, die seit 40 Jahren zusammen sind, seit 50 Jahren zusammen sind. Und das, was alle uneingeschränkt sagen, ist, das Wichtigste für eine langjährige Partnerschaft ist manchmal auch Aushalten. Und ein Aushalten hat ja nichts nur mit Erdulden zu tun, sondern Aushalten ist eben auch, der Partner, die Partnerin ist jetzt leider mal für ein paar Monate in einer schwierigen Phase. Gibt es in Freundschaften genauso. In Freundschaften hält man viel mehr aus. Und bei der Partnerschaft ist man, glaube ich, heute sehr schnell dabei zu sagen, oh nee, dann passt es aber für mich nicht in diesem intimen Rahmen oder so.
Ja.
Und ich glaube, dass weg vom Anspruch, den du gerade wieder gesagt hast, hin zu einer positiven Besetzung von Aushalten von schwierigen Zeiten. Weil ich glaube, das heißt ja immer, unter Druck entstehen Diamanten. Ist ein vollkommen furchtbarer Spruch. Aber tatsächlich, finde ich, kann das auch für Beziehungen gelten. Wenn man viel zusammen erlebt, wenn man viel zusammen durchlebt, wenn man sich viel über Dinge austauscht, dann ist da, glaube ich, ganz stark das Gold der Zukunft drin. Das bedeutet nicht, dass zum Beispiel eine Frau bei einem Mann bleiben sollte, der sie schlecht behandelt. Auf gar keinen Fall. Oder wenn man, viele Paare bleiben ja dann das große Ding zusammen wegen den Kindern. Halte ich auch für keine gute Idee, weil ein Kind kann mit geschiedenen Eltern deutlich glücklicher werden, weil es in einem viel sichereren, liebevolleren, entspannteren Umfeld aufwächst, als wenn da zwei Eltern zusammen sind, die nicht so gut miteinander umgehen können. Also man sollte nie bleiben, wenn es wirklich ein aussichtsloser Kampf ist. Aber wenn es um das Aushalten und um die Alltäglichkeit einer Beziehung geht und eben nicht um höher, schneller, besser und jetzt nochmal schnell das komplette Kamasutra durchgeturnt, ist besser, man macht es mal ein bisschen ruhiger und entspannter. Und das ist ja der Punkt in meinem Buch zum Beispiel, um jetzt mal werbewirksam auf das Buch zurückzukommen. Rosa denkt genau das ja. Die denkt, es muss alles perfekt sein und ist in dieser Zeit, wo sie mit Nikolas zusammen ist, wirklich sehr vor den Kopf gestoßen, als er mal eine Sache macht, die ihr überhaupt nicht gefällt. Und eine Agentin, mit der ich über das Buch gesprochen habe, ehrlicherweise die Agentur, zu der ich unbedingt wollte, hat sich an dieser Stelle sehr gestört, weil sie gesagt hat, da sind die Leserinnen alle raus und deswegen, das musst du noch ändern, bevor ich es Verlagen anbiete. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann sind wir leider kein guter Match, obwohl ich es so gerne hätte, weil ich persönlich glaube nicht, dass sowas raus muss, sondern es muss auch in so einem Buch gezeigt werden, ein Mann oder eine Frau kann in einer Beziehung gerade am Anfang auch mal richtigen Bockmist machen und dann geht es darum, wie geht man damit um und nicht, dass man sagt, nee, einmal einen Fehler gemacht und ich bin raus.
Ja, weil das ja genau diese Gefahr auch dieses Überflusses ist, also dieses Überangebots ist, dass man ständig nach Perfektion sucht. Also
die Julia Robertisierung unserer Gesellschaft. Wir erwarten alle, dass unser Leben wie eine Julia Roberts romantische Komödie ist und sind dann aber auch manchmal sehr erstaunt, dass das Angebot, was auf der anderen Seite sitzt, aber eben nicht aussieht wie Julia Roberts oder Richard Gere, sondern eher wie Stefan aus Waldtruding und Michaela aus Oer-Erkenschwick. Und das finde ich sehr spannend, weil das gab es glücklicherweise in meiner Generation noch nicht so stark, dass man das Gefühl hatte, man kann, blöd gesagt, mit einem breiten Arsch auf dem Sofa sitzen und sich 45 tolle Frauen angucken und sagen, ah, aber die hat ja blonde Haare und ich stehe eher auf dunkelblond und oh, nee, furchtbar.
Ja.
Tut das alle nicht, ihr jungen Menschen?
Total. Und
habe ich das jetzt wirklich gesagt? Sehr furchtbar.
Ja, aber du hast ja recht. Also ich finde das so spannend, weil sich ja, oh, ich habe so viele Themen. Wie viele
ich
Stunden
habe
haben
Zeit. Wir? Ich habe Zeit.
Der Punkt ist ja, dieses Überangebot, also diese Dating-Apps, vermeintlich nächstbessere Option ist nur ein Swipe entfernt und wenn der dann oder die im ersten Chat dann schon irgendeinen totalen Bockmist macht oder nicht die super kreativste Einstiegsansprache wählt, sondern irgendwie nur, hey, wie geht's, schreibt, dann habe ich den ja gefühlt schon wieder oder die gefühlt schon wieder direkt aussortiert. Und das ist so absurd, weil wir auf der anderen Seite, ich meine, wie hat man denn früher Menschen kennengelernt? Halb betrunken an irgendeiner Bar, in irgendeinem Club oder
war das so
Tanzen?
In deinem Leben?
Gab's auch.
Mhm. Also halb betrunken oder ganz betrunken?
Beides. Gab's, glaube ich, in jeder Situation. Aber das ist ja nicht so, dass wir, was ich damit sagen will, das ist ja nicht so, dass wir analog hochphilosophische Gespräche ab Sekunde 1 führen, sondern dass der Einstieg da ja manchmal genauso banal und bescheuert ist.
Ich glaube aber, dass das, was du gerade nennst, und da sind wir ja stark beim Online-Dating, ich halte das ja für eine große Entmenschlichung, weil man swipet hin und her und man beurteilt einen Menschen auf dessen Beziehungsfähigkeit nur nach äußerlichen Maßgaben.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie stark Frauen das auch machen, aber ich weiß von Männern, die wirklich sehr geprägt dann sind auf ein Bild, das komplett irreal ist und das geprägt ist durch Medien, durch Werbung und so weiter und so fort. Und ich finde das ganz, ganz schrecklich, weil auch Julia Roberts sieht nicht jeden Tag wie Julia Roberts aus. Oder jetzt müsste man wahrscheinlich, weil wir ja ein junger Podcast hier sind, irgendwie irgendeine Kardashian-Schwester nehmen oder so.
Hörer und Hörerinnen sind älter, als du denkst.
Ist es so? Sehr schön. Dann kann ich weiter mit Julia Roberts arbeiten.
Kernzielgruppe Mitte 40 bis Ende 50.
Sogar älter als du?
Ja.
Ja. Wie ist das so für dich?
Ich finde das eigentlich ganz toll. Also danke fürs Zuhören.
Also ich freue mich auch sehr, dass ich hier unter meinesgleichen bin. Aber was ich sagen möchte ist, die erste Hürde ist heute alleine schon die Optik. Und Optik ist sowas Kaltes, Oberflächliches und Entmenschlichendes. Und ich kann es immer von meinem Mann und mir sagen. Wir haben uns tatsächlich auch übers Internet gefunden, aber wir haben uns übers Internet gefunden zu einem Zeitpunkt, wo es noch so gut wie keine Bilder gab. Und
Arsch.
Nee, das hieß damals Eurogaze, gibt es heute gar nicht mehr. Und ich glaube, das gab es auch nur eine kurze Zeit. Und da gab es genau ein Foto, wenn man denn ein Foto hatte. Ich hatte überhaupt kein digitales Foto damals von mir. Und es gab ein Foto, das war ungefähr so groß, also für alle, die es jetzt nicht als Video angucken, kleiner als ein Fingernagel, wo ich nichts gesehen habe. Dann gab es einen 30-Fragen-Fragebogen, wo ich dann auch, als ich mir das anschaute, durchaus auch Menschen gesehen habe, die ich aus der Stadt kannte und dachte, okay, die Antworten sind aber so, wie ich es von der Optik immer schon erwartet habe. Aber man musste wirklich dann sich austauschen. Man musste sich auf diese 30 Fragen beziehen und musste dann damals, weil man eben noch nicht so abgestumpft war, zu sagen, hey du, musste man wirklich auf irgendetwas da Bezug nehmen. So wie du, wenn du jetzt in deinem Fall ja halb betrunken an einer Bar stehst, auch nicht irgendwie zu einer Frau hingehst und sagst, sondern du sagst ja auch irgendetwas, was passt, so nach dem Motto, es ist laut hier oder was trinkst denn du da oder es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber ich finde deine Schuhe so großartig, weißt du, ob es die auch für Männer gibt, was auch immer. Da muss man sich was überlegen und wenn heute nur noch stattfindet, Gesicht ja, nein, ja, nein, ja, nein und dann am besten hey du, das ist auch eine Form von Entmenschlichung, weil da gibt man dem Gegenüber gar nicht zu verstehen, dass man wirklich ein wie auch immer geartetes Interesse hat. Und das finde ich schade. Deswegen gibt es in meinem Buch auch kein Online-Dating. Es wird mal an einer Szene wird mal darüber gesprochen, dass die Frauen alle Dating-Erfahrung haben. Aber ich wollte, dass die beiden Menschen sich in einer denkbar ungünstigen Situation in einem Treppenhaus kennenlernen. Er kommt von oben, sie steht unten, klatschnass, weil es geregnet hat. Und das muss der Moment sein für mich in meiner Geschichte, wo die Magie anfängt. Und ich persönlich glaube, da bin ich jetzt wieder beim Predigen, dass das auch der Moment der Magie ist für Menschen da draußen.
Total. Ist ganz witzig, weil gestern...
Als du mit einem Mann dann mal zur Abwechslung getrunken hast?
Genau. Nee, gestern Abend, bevor ich mit Martin eine Flasche Wein getrunken habe, war hier noch eine Podcast-Aufnahme von einem ganz anderen Format. Und da ging es aber sehr um hormonelle Faktoren, um auch Gerüche und wie wir zwischenmenschlich mit diesen Themen auch zueinander finden oder eben auch nicht. Und ich fand das ganz spannend, weil das ist ja was, was in dieser ganzen virtuellen Welt sowieso gar nicht funktioniert. Und da ist quasi wieder dieser Bogen zu Rosa und deiner Geschichte, weil gerade dieses analoge Aufeinandertreffen, egal ob man dafür gerade bereit ist oder nicht, und die Wahrheit ist ja meistens, passieren die besten Beziehungsgeschichten, wenn man eben nicht krankhaft danach sucht, sondern wenn es einfach passiert und man eigentlich gar nicht damit rechnet und eigentlich auch gar keine Zeit hat und eigentlich es auch gar nicht passt und man sowieso noch gar nicht weiß, was man eigentlich will und wie man und überhaupt. Und also die besten Begegnungen hatten man ja dann meistens in solchen Momenten. Und das dann zuzulassen und das aber auch zu verbinden mit diesem quasi unterbewussten Check, ob die Person zu mir passt oder nicht, das findet ja ganz automatisch statt. Das ist natürlich virtuell, digital gar nicht möglich. Vielleicht irgendwann mal, wenn wir Geruchscomputer haben, aber ich glaube, das wollen wir gar nicht.
Nee, ich finde, es kann jetzt mal, also ich muss ja mittlerweile zugestehen, dass das Internet sich wohl doch durchgesetzt hat, aber ich finde, jetzt reicht es auch mal.
Gut, oder?
Jetzt reicht es auch mal.
Genau. Aber damit sind wir ja eben bei Rosa, die im echten Leben auf jemanden trifft, in einer Situation, wo sie eben eigentlich gar keine Lust hat oder gar nicht aktiv auf der Suche ist. Ich glaube, das trifft es wahrscheinlich am ehesten. Und auf der anderen Seite haben wir Nikolas, über den wir noch gar nicht so viel gesprochen haben übrigens. Wie würdest du Nikolas beschreiben? Jetzt haben wir viel über Rosa gelernt.
Ja, also wir haben jetzt viel über Rosa gesprochen und das ist tatsächlich auch ein bisschen die Botschaft meines Buches, weil sie lernt diesen Mann kennen und sie lernt die oberste Ebene kennen und sie lernt dann auch so ein bisschen die eine tiefer kennen, aber sie schafft es nie mit ihm in den Keller zu gehen und sie schafft es nie wirklich rauszufinden, was das ist, was ganz, ganz tief in ihm ist. Und Nikolas ist ein Mensch, den man sehr guarded nennen würde. Jetzt überlege ich gerade, wie guarded auf Deutsch heißt. Also er schirmt sich auch schon sehr ab und er hat große Mauern um sich aufgebaut. Und ein Thema dieses Buches ist, dass als Nikolas stirbt, Rosa einfach merkt, ich habe diesen Mann überhaupt nicht richtig kennengelernt, weil, und das ist für sie zwischendurch auch immer mal wieder Thema, sie lernt seine Freundinnen und Freunde nicht kennen. Sie weiß, dass er viele Freundinnen und Freunde hat, aber er stellt sie nie vor. Und das ist für sie irritierend. Ihre beste Freundin Steffi sagt jetzt, stell dich mal nicht an, ich habe den auch erst einmal gesehen, weil ihr seid jetzt gerade in der Honeymoon-Phase und ihr müsst ja jetzt auch vor allen Dingen euch miteinander beschäftigen. Und für Rosa ist es aber ein komischer Moment, weil sie auch ein bisschen das Gefühl hat, warum will der mich nicht zeigen? Warum will der, also schämt er sich möglicherweise für mich? Bin ich nicht schön, schlau, repräsentabel genug? Das ist so ein bisschen ihre Fallhöhe die ganze Zeit. Und ich habe ein wahnsinnig schönes Kompliment bekommen in einer Kritik, die ich neulich von einer Leserin bekam, weil die hat ja gesagt, sie hätte das Buch sehr gut gefunden, aber sie hätte mit Rosa gehadert, weil Rosa ja so sich selber als eine so selbstbewusste Person sehen würde. Aber die wäre ja eigentlich gar nicht so selbstbewusst und die wäre ja eigentlich ganz unsicher und sie hätte das jetzt beim Lesen so rausgefunden. Und dann habe ich mich sehr bedankt für diese Kritik, weil ich gesagt habe, genauso wollte ich das schreiben. Ich wollte zeigen, dass wir alle natürlich in unserer eigenen Welt denken, dass wir schlau, schön und toll sind oder je nachdem, wie wir veranlagt sind, denken wir vielleicht auch, wir sind nicht schlau, wir sind nicht schön und wir sind nicht toll, weil unsere Eigen- und Fremdwahrnehmung ja manchmal auseinandergeht. Und ich wollte eine Frau darstellen, die denkt, dass sie weiß, was sie in ihrem Leben will, wie sie in ihrem Leben ist und dann plötzlich merkt, es gibt da auch noch was anderes und dann ihre Unsicherheit hochkommt und gleichzeitig aber auch an anderer Stelle wieder ihre Stärke und ihre Souveränität. Und das hat mich gereizt und deswegen, weil du gerade nach Nicolas gefragt hast, Nicolas ist die große Liebe für Rosa in diesem Buch. Und dann ist Nicolas weg. Und deswegen kann der auch aus der Handlung dann weg sein, weil es ist die Geschichte von Rosa und auch von Rosa, die herausfinden muss, wäre dieser Mann wirklich nach dieser kurzen Zeit, dieser intensiven Zeit, die wir miteinander hatten, wäre das die eine große Liebe meines Lebens gewesen? Und wenn ja, was heißt das über mich, wenn ich mit Mitte 30 die große Liebe schon hatte? Also kann dann überhaupt noch was kommen? Und es gibt ja mehrfach im Buch Szenen, wo sie Menschen, die sie begegnet, auch fragt, gibt es für dich die große Liebe? Ich hatte ursprünglich noch viel mehr davon reinschreiben wollen, habe es dann alles wieder rausgestrichen, the joy of editing, weil ich gedacht habe, nee, ich will jetzt auch kein How-to-Buch schreiben. Deswegen gibt es jetzt an drei Stellen in dem Buch wirklich dann zwei ausgesprochene, dann einer unausgesprochen, diesen Moment von, was ist denn eine große Liebe?
Ja.
Und deswegen muss man, finde ich, über den Mann gar nicht sagen.
Die Frage will ich jetzt gerade, also du hast ja jetzt schon gesagt, du hast die große Liebe auch für dich gefunden.
Mhm.
Bei all dem, was wir jetzt gerade schon über Liebe und Beziehungen und Anbahnung und alles Mögliche gesprochen haben, was würdest du denn, wie würdest du die Frage denn für dich tatsächlich beantworten? Was ist denn, also A, gibt es denn die eine große Liebe wirklich oder ist die am Ende rein in der Theorie auch austauschbar oder wiederholbar? Und was macht sie wirklich aus?
Ich glaube, man kann im Leben, entweder wenn man Pech hat oder wenn man Glück hat, wird man mehrere große Lieben haben. Also wenn man Glück hat, hat man eine große Liebe sein ganzes Leben lang. Man hat den einen Menschen gefunden, der wie zwei Legosteine passt man zusammen und man kann sich mal trennen, man kann aber auch immer wieder ineinander greifen. Und wenn man Glück hat, erlebt man das einmal. Wenn man Pech hat und gleichzeitig Glück, erlebt man es mehrfach, weil es natürlich immer sein kann, dass eine Beziehung auseinandergeht, dass, wie in meinem Buch, jemand stirbt, dass es andere Gründe gibt, warum man nicht mehr zusammen sein kann. Also von daher, es kann ein großes Glück sein, nur eine große Liebe zu haben. Es kann ein großes Glück sein, mehrere große Lieben zu haben. Und es ist vollkommen okay, wenn man niemals eine große Liebe hat. Weil auch das ist ja so ein durchoptimierter Gedanke, die Julia-Robertisierung der Gesellschaft, dass man denkt, nur eine große, donnernde, mit sowohl Paukenschlägen als auch Geigenmusik untermalte Liebe ist eine richtige Liebe. Vollkommener Bullshit. Es kann auch sein, dass man einfach nur eine kleine Verliebtheit hat und das eine wunderbare Zeit ist. Und es kann auch sein, dass man alleine bleibt und dass man eben nicht den einen Partner, die eine Partnerin findet. Man kann trotzdem ganz, ganz viel Liebe haben. Man kann Liebe zu seinen Freunden haben, zu seiner Familie haben. Und man kann, das ist, glaube ich, sowieso die Königsdisziplin und steht über allem, man kann auch die Liebe zu sich selber haben. Und von daher, jetzt habe ich deine Frage schon wieder vergessen, vor lauter durch die Gegend philosophieren. Ich glaube, Liebe bedeutet immer Zusammenhalt, Geborgenheit und irgendwo angekommen sein. Das ist für mich die Grunddefinition von Liebe. Es kommt ganz viel dazu, dass man lachen kann, dass man weinen kann, dass man reden kann und dass man schweigen kann. Das sind alles Begleiterscheinung von Liebe, sind aber für jeden Menschen auch komplett individuell. Aber ich finde, es ist auch nicht schlimm, wenn man die eine große wahre Liebe nicht findet. Solange man Liebe in seinem Leben hat. Und für die eine ist es Liebe zu Menschen, für die anderen ist es vielleicht auch nur Liebe zur Oper, zur Natur, zum Leben.
Das ist eigentlich schon, uns läuft die Zeit ein bisschen.
Ist davon. Das Schlusswort? Ich habe das Schlusswort gemacht. Das ist
eigentlich
gemacht.
Schon ein wunderschönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch so eine schöne Anekdote dazu teilen. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, jeden Tag so sehr konsequent eine Stunde einfach rauszugehen und hier irgendwie durchs Viertel zu laufen mit irgendwie einem Podcast im Ohr oder einer guten Playlist, je nach Laune. Und gehe ganz oft über den alten Südfriedhof hier.
Ja, großartig.
Hier gleich um die Ecke. Übrigens ein aus meiner Sicht sehr, ich weiß nicht, wie du das empfindest, sehr kreativer Ort.
Mhm.
Und ich bin gestern an dem Grabstein vorbeigelaufen. Das ist ja das Schöne, da kann man so oft drüber laufen und man findet
Und man findet, Neues. Man hat manchmal das Gefühl, sie stellen heimlich vom Kulturamt noch neue Gräber genau. auf, wo man davor steht und denkt, Moment mal, habe ich die Privatiersgattin jetzt all die Jahre übersehen?
Genau. Genau, Realitätenbesitzersgattin ist immer noch mein Lieblings.
Auch schön.
Aber
war mal mein Berufsziel, hat sich dann aber nicht so ergeben.
Aber was ich gestern schön fand, das passt gerade zu unserem Thema, war ein Grabstein. Ich kann ihn nicht ganz korrekt wiedergeben, gebe ich zu, aber er war so, ich mache das mal sinngemäß. Meiner allerliebsten Gattin, wie auch immer sie hieß, und unten drunter, und meiner zweiten herzensguten Gattin. Also wirklich, ich habe es so aufgelistet. Also scheinbar gab es das auch schon im 19. Jahrhundert, dass man dann auch mal zwei herzensliebste, beste Gattinnen haben konnte.
Und ungewöhnlich, weil normalerweise bringen ja die Frauen die Männer unter die Erde und nicht umgekehrt.
Ja, er hatte da wohl ein Geheimnis, wir können ihn leider nicht mehr fragen.
Vielleicht auch besser so.
Vielleicht auch besser so. Aber insofern, ich danke dir für dieses Buch. Und deine Zeit und befürchte, dass wir uns noch ganz oft treffen müssen, um all die vielen Themen, die wir irgendwie zu haben scheinen.
Sehr, sehr gerne.
Also,
wir haben noch gar nicht über die politische Ebene dieses Buches gesprochen. Wir haben noch nicht über die soziokulturelle Bedeutung dieses Buches gesprochen.
Absolut.
Wir haben auch noch nicht über, ja, stimmt, wir haben noch überhaupt nicht über Politik gesprochen.
Stimmt. Aber wir reden hier immer so viel über Politik, dass ich mir dachte.
Da ist es gut, wenn mal so ein Entertainment-Hase wie ich da hier überhaupt.
Ja, genau. Deshalb dachte ich mir, wir klammern das heute mal aus. Aber ja, nee, also deshalb, ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch auf diesen Stühlen. Also kleiner Backstage-Hinweis. Ich glaube, das letzte Mal saßen wir gefühlt 3 Stunden hier und haben über das ganze Leben gesprochen, ohne Kameras und ohne Mikrofon. Also insofern freue ich mich aufs nächste Mal.
Entschuldigung, sind hier Kameras und Mikrofone im Raum?
Ich danke dir und wünsche allen ganz viel Spaß beim Lesen von diesem Buch. Den hatte ich nämlich definitiv.
Vielen Dank, das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung und ich komme sehr gerne wieder.
Bis ganz bald.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.